Werbung!
Kennt ihr das auch, wenn man sich fest vornimmt zu entspannen? Meditations-App runtergeladen, Klangschale bestellt und 3 Minuten später vibriert schon wieder das Handy. Entspannung? Gecancelt. Und dann habe ich's gecheckt. Manchmal braucht Entspannung einfach einen anderen Ort. AIDA zum Beispiel. Morgens frühstücken mit Blick aufs Meer. Später Sauna mit Panorama. Abends richtig gutes Essen. Und endlich Zeit für uns, statt für Termine. Einfach echte Entspannung. Wenn euch das gerade auch fehlt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Werbung Ende.
Arndt!
Philipp! Ich will endlich mal wieder brüllen, bevor ich frage, was ist denn eigentlich los? Was ist denn eigentlich los?
Ja, ich wollte genervt klingen, wie Aki Watzke auf der Jahreshauptversammlung von Borussia Dortmund. Denn er wollte sich ja krönen lassen zum neuen Präsidenten und hat nur 59% der Stimmen gekriegt. Man muss allerdings auch sagen, dass 238.000 Mitglieder der BVB hat und es haben nur 4.476 an der Wahl teilgenommen. Trotzdem nur 59% und Aki ist richtig sauer. Und ich werde mit dieser Genervtheit wieder mal links blinken auf der Autobahn des Hasses in dieser Folge, habe ich mir vorgenommen.
Ja, wir müssen ja aber trotzdem zwischendurch auch mal wieder positiv sein.
Ja.
Das hat sich sehr bewährt, finde ich.
Ja.
Gut. Vorspann einfach mal so, kommentarlos.
Ja.
Oder möchtest du was dazu sagen?
Nein, ich möchte sagen, dass ich mit einem Band der Harmonie Eggy Mars begrüße, der mit seiner Gitarre uns hineinführt in diesen Podcast.
Aber der Song ist im Original von Norman Greenbaum. So, hier.
Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los.
Zeigler und Köster. Der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Was sind das für Leute? Was sind das für Leute?
Das sind ja junge, hoffnungslose Leute.
Ja, leg mich!
So, jetzt. So, da warst du also eben der genervte Aki Watzke. Was mich ja gewundert hat, ist, ich wusste gar nicht, dass die Rheinmetall-Geschichte immer noch so ein großes Thema ist. Ich dachte, das hätte sich so ein bisschen beruhigt.
Ja, es gab ja eine ganze Menge Unstimmigkeiten. Aki Watzke hatte ja auch noch einen sehr, sehr missgünstigen Artikel im Spiegel jetzt vor ein paar Tagen zu lesen, in dem es hieß, dass er Privatjets benutzt und überhaupt sehr, sehr autokratisch den ganzen Laden führt und so weiter. Außerdem gab es die Rheinmetall-Geschichte, dann gab es die Matcher-Geschichte. Also es hatte sich sehr, sehr viel angehäuft. Aki Watzke hatte dann vorher trotzdem gesagt, alles unter 70% wäre ja absolut inakzeptabel für ihn. Und habe ich mich wirklich gefragt, was er sich so vorgestellt hat. Also, dass er durch so ein jubelndes Spalier von Mitgliedern zu seinem Platz geleitet wird und ihm dort von Carsten Kramer oder Lars Ricken so ein Hermelinmantel umgelegt wird oder dass ihm Kinder zur Segnung gereicht werden oder dass die Mitglieder wie auf so einem chinesischen Parteitag sich die Hände wundklatschen. Also, so ganz verstehen konnte ich das nicht, was Aki Watzke da eigentlich erwartet hat. Auf jeden Fall war er richtig angepisst hinterher.
Ja, also es gab ja vor allem aber auch noch die Geschichte um diesen mutmaßlichen Missbrauchsfall eines BVB-Funktionärs, wo ihm ja viele vorwerfen, das sei jetzt nicht besonders konsequent angegangen worden, dieses Thema.
Natürlich schwebt das ja auch schon seit vielen, vielen Jahren wie so ein dunkler Schatten über dem BVB. Es gab ja offenbar sehr, sehr viele Wortmeldungen aus dem Verein, die das schon angemerkt hatten. Das ist nicht ernst genommen worden. Einerseits nicht im Verein, aber eben auch nicht in der ausgelagerten KG. Und ich frage mich immer, was eigentlich passieren muss, damit alle Alarmglocken schrillen, wenn es mutige Menschen gibt, die das dann wirklich mal an die Gremien herantragen, dass du dann einfach sagst, das ist nicht mein Thema. Auch dafür hat er dann halt die Quittung bekommen. Und es war eine merkwürdige BVB-Hauptversammlung, die sich ja gefühlt über 3 Tage, aber ich glaube de facto über 12 Stunden hingezogen hat. Alle waren zum Schluss sehr ermattet und es gab ein paar sehr skurrile Ereignisse, unter anderem Lars Ricken, der seinen Abteilungsbericht einfach in eine Eloge auf Aki Watzke umgedichtet hat. Er hat eine Viertelstunde nur über Aki Watzke geredet, was das für ein toller Typ ist und wie der den BVB durch die Untiefen der Bundesliga geleitet hat. Also ich sag mal, gegen Ricken ist, glaube ich, Waylon Smithers von den Simpsons ein selbstbewusster Machtmensch. Also da haben sich sehr, sehr viele Leute doch vor Fremdscham gewunden in ihren Plätzen. Dann gab es außerdem noch Tobias Westerfellhaus, das ist der Vorsitzende der Fan- und Förderabteilung, der immerhin mal gesagt hat, dass sie das mit Matcher und dessen Äußerungen bei Social Media nicht okay fanden. Gut, und am Ende stand dann eben die misslungene Krönung von Aki Watzke. Aber ich weiß nicht, wie siehst du den eigentlich? Natürlich ist der ein bisschen selbstherrlich. Und natürlich muss der kein Privatjet nehmen, um nach Sylt zu fahren, zu einer Gremiensitzung und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig wäre der BVB wahrscheinlich auch nicht da, wo er gerade ist, wenn es Aki Watzke nicht gegeben hätte.
Ja, das ist ja immer der Punkt. Der BVB wäre vielleicht überhaupt nirgendwo mehr, wenn es Aki Watzke nicht gegeben hätte, der in der allerschwierigsten, allerdunkelsten Phase der Vereinsgeschichte die Verantwortung übernommen hat. Nach eigenen Worten in einer Phase, wo er der Einzige ist, der ans Telefon gegangen ist, als sie ihn um Hilfe gebeten haben, weil alle anderen abgewunken haben, gesagt haben, nee, das kriege ich nicht hin. Dieser Verdienst, der der wird ihm immer bleiben. Und da hat er mit Sicherheit sich sehr verdient gemacht um den Verein. Das wiederum bewahrt ihn natürlich nicht davor, jetzt Kritik zu bekommen für Themen, wo es möglicherweise Kritik gibt, die man äußern müsste. Also ich finde, man muss das zweigeteilt sehen. Zum einen ist er eine ganz wichtige Figur in der Geschichte dieses Vereins im Positiven, aber auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, bewahrt ihn nicht, dass er sich davor, dass er sich nicht auch andersrum kritisieren lassen muss. Und Rheinmetall, wie gesagt, ich war erstaunt, dass das so ein großes Thema war. Ich finde es aber eigentlich gut, dass das nicht mal eben ganz schnell kurz für Aufruhr gesorgt hat und dann alle Leute vergessen haben. Also dass da nach wie vor das Bewusstsein herrscht, dass man solche Deals vielleicht nicht unbedingt eingehen muss und dass das vielleicht auch eine Blaupause ist für den Umgang mit solchen Firmen bundesweit in der Bundesliga, dass man eben wirklich auch ein Gewissen haben sollte bei der Annahme solcher Deals. Das wird jetzt gerade wieder deutlich.
Und weißt du, was ich mich auch frage? Warum eigentlich inzwischen so Vereinsgremien und Cluboberen so angepisst reagieren, wenn es mal gerade auf diesen Jahreshauptversammlungen auch Debatten gibt? Das ist doch Innervereinsdemokratie. Wir haben das ja schon beim FC Bayern gehabt, wo Jan-Christian Dresen total angenervt war, bei Michael Ott nochmal auf die Bühne gegangen ist und gesagt hat, liebe Freunde, ich finde das nicht gut, dass wir jetzt schon wieder mit so komischen Ländern, mit komischen Sponsoren zusammenarbeiten. Jetzt hast du diese Debatte, die du dir doch einmal im Jahr oder alle zwei Jahre mal angeben kannst. Du kannst dir doch mal antun und sagen, Leute, lass uns mal zusammen miteinander reden. Und ich hätte es ehrlich gesagt auch als Aki Watzke viel souveräner gefunden, wenn der sich jetzt mal nach dieser Wahl dafür bedankt hätte, auch bei jenen, die nicht für ihn gestimmt haben, einfach weil sie die vereinsinterne Demokratie lebendig halten. Und dann hätte ich eben noch angekündigt, dass ich jetzt dafür kämpfe, beim nächsten Mal mehr Zustimmung zu erhalten. So bleibt ja einfach nur das Bild einer total beleidigten Leberwurst und völlig unnötig und macht es meiner Meinung nach auch unsouverän. Er hat einfach die Quittung für viele Fehler gekriegt, die er im letzten Jahr gemacht hat. Und gut ist, dann soll er jetzt versuchen, dieses Amt anders auszufüllen. Kriegen sie dann aber irgendwie nicht hin. Und du hast ja ganz recht, also Rheinmetall ist umstritten gewesen. Du kannst immer natürlich als Verein sagen, wir nehmen die Kohle trotzdem, macht der FC Bayern ja auch. Aber dann sich dieser Kritik nicht zu stellen und zu sagen, warum seid ihr jetzt alle so genervt und habt mich doch mal lieb, das passt eigentlich nicht zum souveränen Präsidenten, finde ich.
Aber jetzt muss ich noch einen anderen Punkt reinbringen. Es ist natürlich so, wenn du bei einem Sponsor was suchst, findest du eigentlich bei fast jedem Sponsor was. Oder andersrum, du findest bei fast jedem Verein Sponsoren, wo du sagst, da gefällt mir aber nicht alles, was die je gemacht haben. Selbst bei St. Pauli haben wir die Geschichte mit Under Armour gehabt als Ausrüster, wo es Riesenproteste gab. Du hast bei Werder über viele Jahre Wiesenhof auf der Brust gehabt. Vereine, die mit Firmen zu tun haben, die wiederum mit Nestlé zu tun haben. Du hast alles, was mit Katar-Partnerschaft zu tun hat, mit Saudi-Arabien ist schwierig. Du hast überall Vereine, die Gelder nehmen, die, wenn man alles genau durchleuchtet, sich nicht gut anfühlen. Also die Partnerschaften. Das heißt also, wenn du damit erstmal anfängst, dann hörst du auch nicht wieder auf. Die Frage ist, deswegen, wo du die Grenze ziehst.
Die Grenze ist wahnsinnig schwierig zu ziehen, würde ich dir zustimmen. Und ob du nun einen Hähnchenschlachter hast oder ob du einen Rüstungskonzern hast. Und die Frage ist natürlich immer, wer ist die größte Sau? Aber gleichzeitig glaube ich, dass es dann am Ende gar nicht nur auf die Entscheidung ankommt, machst du es oder machst du es nicht. Und dann musst du aber hin und wieder einfach internen Widerspruch aushalten. Und das muss man sich immer wieder klar machen. Das genau ist der Unterschied von großen, lebendigen Traditionsclubs. Diese Demokratie, diese Diskussionen, diese Mitgliederbeiträge, die sie von Werksclubs unterscheiden und die sie von diesen Investorenclubs unterscheiden. Bei diesen großen Investorenclubs gibt es diese Debatten nicht und es sollte jeder aus diesen Gremien froh sein, dass es diese Gespräche, dass es diese Debatten gibt. Und dann kann man auch Widerspruch aushalten, ohne, wie gesagt, dass man da gleich irgendwie harten Stuhl kriegt, bloß weil man dann irgendwie nicht 70 oder 80 oder 90% bekommen hat. Das gibt's ja inzwischen, finde ich, sehr, sehr häufig. Jetzt gab es auch bei der SPD in Neukölln großen Ärger. Da ist dann gleich der SPD-Vorsitzende der Stadt zurückgetreten, weil er nicht 100% gekriegt hat oder 80. Also die Leute haben alle so ein Glaskind inzwischen auch. Und Aki Watzke ist es unbedingt anzuraten, dass er da möglicherweise ein weniger dünnhäutig wird.
Bekommt man dann harten Stuhl oder Sprühstuhl? Das weiß ich immer nicht.
Ich glaube, eher Stress ist Sprühstuhl und Hartenstuhl ist, ich meine, es gibt ja so welche, die dann mit dem Hintern Nüsse knacken, wenn sie irgendwie politische oder gesellschaftliche Misserfolge. Ich weiß nicht, das Bild ist möglicherweise ein kleines bisschen schief, aber es ist kein Dödel-Content und insofern denke ich, können wir so weitermachen.
Nein, es ist kein Dödel-Content. Mal eben ganz kurz, kleiner atmosphärischer Hinweis, wir nehmen ja ganz oft mal auch mal abends auf, wir nehmen jetzt an einem Donnerstagmorgen auf, hier ist ein diesiger Novembertag, wenn ich in Bremen aus meinem Fenster schaue, du sitzt in Mönchengladbach gerade in einem Hotelzimmer, Tim, der jetzt noch nicht dabei ist, also der sitzt wahrscheinlich noch Gedanken verloren auf seiner Showtreppe in Berlin. Das ist so die Situation, der wir aufnehmen. Und gestern Abend war Champions League.
Ja.
Und vorgestern auch.
Ja.
Wir haben souveräne Siege gesehen von Borussia Dortmund. Einen Sensationssieg, muss man fast sagen, von Bayer Leverkusen bei Manchester City. Wobei die auch ein bisschen rumgepokert haben mit der Aufstellung. Das war ein bisschen seltsam. Und dann haben wir gestern die Niederlage der Bayern gesehen im Spitzenspiel bei Arsenal. Was sicherlich eines der ganz großen Themen heute ist, weil die Bayern wirklich vorgeführt, wäre jetzt zu viel gesagt, aber sie haben eine heftige Niederlage, die völlig verdient war, hinnehmen müssen. Und jetzt diskutieren alle darüber, was das aussagt über die Bayern. Und jetzt schlagen auch da zwei Herzen bei der Brust, weil ich habe mir das Spiel, auf das habe ich mich richtig gefreut und habe es mir angeguckt und ich fand, Es ist komisch, dass die Bayern sich hinterher hinstellen mussten, sich entschuldigen mussten für diese Niederlage, weil sie haben einfach bei einer unfassbar starken Mannschaft verloren, die im Moment alles wegfiedelt. Also die haben gerade 4-1 gegen Tottenham gewonnen, die haben, glaube ich, 4-0 gegen Atletico Madrid gewonnen, 3-0 in Bilbao in der Champions League. Also die sind einfach so stark, wie sie noch nie wahrscheinlich jemals waren. Da verlierst du halt mal 3-1. Also ich finde das so ein Stück Normalität auch, dass du so ein Spiel einfach mal verlieren kannst.
Ja,
auch als Bayern.
Ich konnte auch tatsächlich die Schlagzeilen nicht verstehen. Ich lese ja den Boulevard nicht, aber wenn ich den Boulevard gelesen hätte, dann stünde dort beispielsweise bei der Bild-Zeitung, die Bayern fallen im Gigantenduell. Also diese ganzen bizarren Kriegsmetaphern, wo du das Gefühl hast, das ist Langemarkt 1914 und die jungen Rekruten rennen mit dem Deutschlandlied ins Maschinengewehrfeuer. Ich fand, es war ein absolut hochklassiges Spiel. Die Bayern haben sich nichts vorzuwerfen. Serge Gnabry hat hinterher auch ein bisschen angepumpt gesagt, ja, also wir brauchen jetzt keine Diskussion darüber führen, was wir besser machen müssen. Wir haben 17 Spiele in Folge gewonnen und jetzt haben wir halt mal eins verloren. Also so fachlich und so nüchtern sollte man das auch sehen. Und Arsenal ist eben momentan das Maß der Dinge. Und dann zeigt sich eben doch, was man manchmal dann doch nicht glaubt und man natürlich als Bundesliga, die sich nicht als Farmers League, als Ausbildungsliga sieht, gerne verneint, die Premier League und dort auf dem ersten Platz zu stehen, ist nochmal ein anderer Schnack als der erste Platz in der Bundesliga. Arsenal ist so stark, so kompakt, insbesondere dann aber auch vor dem Tor, so kaltschnäuzig, wie es die Bayern möglicherweise auch noch wären. Und sie sind hinten nicht so anfällig. Das hat man ja auch bei diesem 2-6 der Freiburger in München gesehen, dass man durchaus auch gegen die Bayern Tore erzielen kann. Also, das war einfach eine Machtdemonstration. Und es ist möglicherweise für den FC Bayern gar nicht so schlecht, weil man sich jetzt nicht mehr nur unbesiegbar wähnt.
Wie gesagt, ich habe mir die Spiele mal angeguckt. Die haben 4-1 gegen Tottenham gewonnen am letzten Wochenende, 3-0 in Prag und 4-0 gegen Atletico in der Champions League und 2-0 gegen Piräus. 2-1 in Newcastle, wo auch nicht jeder gewinnt. 2-0 in Bilbao, auch in der Champions League. 3-0 Nottingham, 5-0 Leeds, 1-0 in Manchester. Also, die spielen eine nahezu makellose Saison. Und ich glaube wirklich, gegen Arsenal kannst du mal verlieren.
Was ich auch übrigens ganz interessant war, ich würde mal die These aufstellen, dass die englische Stadionatmosphäre in der Champions League viel besser ist als im Liga-Alltag in der Premier League. Weil wir haben ja immer oft über die Unterschiede zwischen spielbezogenem Support und dem eher durchgehenden, fahnenträchtigen, farbenfrohen Support, den es beispielsweise in Deutschland gibt, gesprochen. Wenn die Menschen wirklich auf Spielstände, auf Aktionen auf dem Spielfeld reagieren, dann gibt es einfach in der Champions League viel mehr Höhepunkte, viel mehr rasante Strafraumszenen, viel mehr technische Kabinettstücke, auf die die Zuschauer reagieren können. Das hat man im Emirates gesehen, wie großartig die Atmosphäre war. Da haben natürlich die Bayern-Fans auch zu beigetragen, aber das war insgesamt schon, fand ich, eine sehr, sehr elektrisierende Atmosphäre. Das hast du im Liga-Alltag oft nicht. Vielleicht ist nicht bei Arsenal, die jetzt momentan sehr, sehr viel gewinnen, aber in sehr, sehr vielen normalen Premier League-Spielen ist die Stimmung eher richtig auf dem Hund, weil du dort dann eben auch nicht so viele tolle Szenen hast. Aber in der Champions League gibt's dann doch manchmal selbst in dieser großen Schüssel doch mal richtig elektrisierende Momente. Und das war gestern Abend wirklich ein großer, großer Europapokalabend.
Und ich muss mal ein Thema unbedingt mit dir diskutieren, was kein besonders originelles Thema ist. Aber ich finde, wir müssen es trotzdem noch mal diskutieren. Wie gut ist bitte schon Lennart Kahl mit 17? Das ist ja nicht wie irgendein 17-Jähriger, wo man was aufblitzt und der deswegen ab und zu mal ins Rennen geworfen wird. Sondern das mit 17 ist der im Prinzip vollwertiger Stammspieler der besten deutschen Mannschaft oder einer der besten Mannschaften der Welt. Und der ist da nicht einer, der so mitläuft, sondern einer, der Glanzlichter setzt. Mit 17. Das hast du wirklich in der Konsequenz ganz, ganz selten gehabt bislang im deutschen Fußball.
Ja, ich bin natürlich immer so ein bisschen vorsichtig, dass ich dann denke, lass den mal 18, lass den mal 19 werden, lass den mal ein paar Talsohlen durchschreiten, lass den mal eine Formschwäche haben, lass den nochmal Abitur machen, keine Ahnung, was der noch so alles vorhat. Ich kann nur sagen, mit 17, wenn ich überlege, wie ich mit 17 war, dann kann ich da nur neidvoll draufblicken. Ne? Der ist ja auch irgendwie so abgezockt und ist jemand, der irgendwie schon in sich ruht. Also ich weiß, dass ich in dieser Zeit zwischen 15 und 25 so 95% aus Selbstzweifeln bestand. Und dann hast du da so jemanden, der so selbstbewusst aufspielt, der ja auch in der Mannschaft, wo es an Egomanen-Charakteren definitiv nicht mangelt, dass du dort so selbstbewusst bist, dann fand ich es ja wirklich, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, wirklich lächerlich, dass du dann so Pandit, so Experten, dass die sagen, der soll sich mal nicht so in den Mittelpunkt stellen und der soll mal nicht alleine vor der Kurve jubeln. Mhm. Da denkst du doch, Leute, ey, der ist 17, der soll sein Leben genießen, der soll all das genießen, was ihm da gerade passiert. Die Aufgabe wird wirklich sein von Vincent Kompany und den anderen, den irgendwie am Boden zu halten, so dass das irgendwie alles eingeordnet wird, dass man dem sagt, das kommen möglicherweise auch wieder schwere Zeiten, aber momentan macht er doch einfach nur Freude und sich nicht mit dem zu freuen, ist Neid und Missgunst, wie Udo Lattek sagen würde.
Ja, und man muss wirklich sagen, wenn man noch was Positives sagen will, das Tor der Bayern war Weltklasse. Also wie das Tor der Bayern rausgespielt war mit einem Sensationspass von Kimmich, eine Kombination, die wirklich durch diese bärenstarke Arsenal-Abwehr ging und die Lennart Kahl dann am Ende vollendet, ein absolutes Highlight, also ein sehr selten schöner rauskombiniertes Tor gesehen in dieser Stringenz, wie gestern, bei den Bayern.
Da hatte man zumindest kurz die Illusion, dass die Bayern doch mithalten können, aber am Ende war das dann doch ein bisschen Ernüchterung. Man muss aber auch klar sagen, das ist ein Vorrundenspiel und wenn du auf die Tabelle guckst, die werden ganz, ganz entspannt, alle beide ohne weitere Playoff-Spiele dann weiterkommen, also müssen sich keine Sorgen machen. Und ich glaube, so für die Standortbestimmung und dafür, dass die Bayern mal den Fingerzeig bekommen haben, Freunde, ein bisschen mehr anstrengen müssen wir uns trotzdem und das ist noch nicht unsere Endstation, was so spielerische Entwicklung angeht, dann wird das schon richtig gut. Wir müssen, damit wir nicht nur die Niederlage würdigen des FC Bayern, sondern auch ganz kurz bei Leverkusen ansprechen, auch wenn es wehtut, haben gewonnen bei City. Und ich muss ja eigentlich sagen, ehrlicherweise geht beim Ruhepuls bei so einem Spiel City gegen Leverkusen echt so 0% hoch. Also könntest du mich an so eine Pulsmaschine anschließen und man würde nicht merken, dass ich das Spiel gucke. Gleichzeitig muss man aber auch mal ganz kurz den Hut lüften und die Augenbraue heben, weil Kasper Hjulmand, darüber haben wir auch schon gesprochen, wie der Kollege ausgesprochen wird, diese Mannschaft wirklich so renoviert hat, dass sie konkurrenzfähig ist. Und dann kannst du jetzt natürlich sagen, Pep Guardiola hat von 11 Spielern 30 ausgewechselt und hat rotieren lassen und hat das nicht so richtig ernst genommen. Und trotzdem den ratlosen Blick von Pep Guardiola, weil Leverkusen gegen City gewinnt, das fand ich schon sehr, sehr schön, weil das war schön anzugucken. Es war einfach schön anzugucken und dass Leverkusen wieder spielerisch versucht, Lösungen zu finden und dass sie diese Krise überwunden haben, freut mich dann doch ein kleines bisschen.
Ja, stehen in der Liga, also in der Champions Liga auf Platz 17, obwohl sie erst ein Spiel verloren haben, stehen aber vor Barcelona und haben alle Chancen auf jeden Fall weiterzukommen und spielen jetzt eigentlich das, was man von Anfang an erwartet hatte. Also er hat die Mannschaft so zusammengeführt, Hjulmand, wie man ihn ja auch mal richtig ausspricht, wie man es von seinem Vorgänger schon erwartet hatte. Also großes Kompliment und vor allen Dingen interessant, wieder so ein Trainer, den man nicht auf dem Schirm hatte und wo nicht der ganz große Name aus dem obersten Regal genommen worden ist, sondern ein Trainer, wo man offenbar im Verein, so ähnlich wie bei Borussia Dortmund mit Niko Kovac, das Gefühl hatte, der passt jetzt aber und der ist jetzt aber gut für uns. Das funktioniert bei Bayer Leverkusen auch gerade. Du schüttelst den Kopf.
Ja, man neigt natürlich auch immer gerade bei Bayer Leverkusen wiederum dazu, irgendwann wieder in diesen Mechanismus zu fallen, da wird einfach gute Arbeit geleistet. Also ich muss ja nach wie vor sagen, dass die sich Erik ten Hag haben aufschwatzen lassen, dass sich hinterher der mega arrogante Caro dann noch in den Doppelpass setzt und über den ablästert und nur sagt, ja, an dem kein gutes Haar ist und sagt, ey, was das für einer ist und haben wir sofort gewusst, der taugt nicht. Da habe ich mich immer gefragt, was machen die vorher? Und vielleicht kann man ja trotzdem mal an der Geschichte von Leverkusen einfach sehen, Fußball und gerade Profifußball ist einfach Trial and Error. Da kommt ein Trainer, mit dem du denkst, das ist die beste Nachfolge für Xabi Alonso. Das ist einer, der die gleiche Philosophie vertritt. Und dann kommt mit Erik ten Hag einer, mit dem du überhaupt nichts anfangen kannst. Und du fragst dich, wie haben die vorher miteinander geredet? Haben die nur telefoniert oder haben die nur WhatsApp-Bilder ausgetauscht oder waren die in irgendeinem Tinder-Chat zusammen? Und dann kommt Kasper Hjulmand, der eine völlig andere Theorie, eine völlig andere Spielphilosophie vertritt und der funktioniert. Da merkst du einfach nur, dieses ganze Gequatsche von da wird gute Arbeit geleistet, ist einfach auch manchmal ausprobieren, es ist manchmal irgendwie versuchen und dann haut's nicht hin. Die Frage, ob du dann hinterher nachtreten musst, wie Caro, ist nochmal eine Stilfrage, aber zumindest kann man jetzt mal feststellen, dass es funktioniert, wie gesagt, selbst wenn es gegen ein rotierendes City war, das nicht ganz ernst zu nehmen war.
Um das nochmal eben abzurunden mit der Champions League, weißt du, wer als einzige Mannschaft noch punktlos ist?
Ich weiß es, Ajax Amsterdam spielt die schlechteste Saison, die man überhaupt als Ajax jemals spielen konnte. Wir haben ja gerade vor ein paar Monaten eine große Geschichte gemacht über die Ajax Champions League Mannschaft 95 und so weiter und Konsorten, was das für eine großartige Mannschaft ist und es ist ein absolutes Trauerspiel, Da guckst du auf diese Tabelle und denkst, wer steht denn da alles vor uns? Da sind so manche, von denen ich weiß, wie die...
Genau, Kairat Almaty steht direkt vor Ajax. Ja, Real, die ja in Dortmund verloren haben, sind als Tabellendritter in Spanien nur 34. in der Champions League. Bodo Glimt steht auf 32, dann haben wir noch... Und dann haben wir interessanterweise Paphos FC, auch ein Verein, den es ja noch gar nicht so lange gibt und der, den wir alle zum ersten Mal lesen, die stehen im mittleren Drittel, also in der Reihe der Mannschaften, die Playoffs spielen würden. Und die haben erst 7 Gegentore in 5 Spielen bekommen. Also weniger als Saint-Germain, weniger als Borussia Dortmund, 7 Gegentore erst und stehen auf Platz 24.
Viele Hörer, viele Leser haben ja schon angemerkt, dass wir mal endlich aufhören sollen, über die Champions-League-Tabelle und diesen Vorrundenmodus zu motzen. Aber ich muss mal ganz sagen, alles in mir sträubt sich, wenn ich höre, Platz 34 oder so. Ich finde ja schon, ehrlich gesagt, die zweite englische Liga mit ihren 24 Mannschaften total lächerlich. Da sind so Mannschaften wie Queen's Park Rangers, die auf Platz 17 sind und nicht in Abstiegsgefahr sind, weil es da 24 Mannschaften gibt. Und ich finde auch Platz 34, Platz 36, ich finde das total albern. Naja gut, aber wie gesagt, das Thema hatten wir ja schon. Und bevor wir darüber motzen und über den Videobeweis reden wir lieber...
Philipp, Philipp, Philipp. Es ist doch abwechselnd, dass du sagst, ich finde diese Tabelle jetzt aber plötzlich ich dann doch wieder geil. Ich wollte jetzt eigentlich dir zum Gefallen, habe ich ein bisschen über die Tabelle geredet. Am Anfang fanden wir die beide scheiße und hast du gesagt, nee, jetzt finde ich die prima. Ah. Jetzt, was denn nun?
Ja, ich weiß nicht, ich bin wie so ein Wetterfähnchen. Ich bin wie ein Schilfrohr, wie Maupassant sagen würde.
Ja,
es ist,
das sagen alle.
Ja, das sagen alle. Und wahrscheinlich würfel ich mir meine Meinung jede Woche neu für diesen Podcast zurecht. Es ist mir nur wichtig, dass ich eine scharfe Außenseiterposition vertrete. Lieber Arndt, jetzt müssen wir allerdings noch mal kurz über den Fußball-Weltverband, den wir auch als FIFA kennen, reden. Denn der hat Cristiano Ronaldo, wir erinnern uns, der ist ja mit Rot vom Platz geflogen, hatte 3 Spiele Sperre aufgebrummt bekommen. Was geheißen hätte, dass, weil ja keine Qualifikationsspiele mehr sind, er bei den ersten 2 WM-Spielen nicht dabei gewesen wäre. Zack, jetzt hat die FIFA gesagt, oh, ist doch nur eine Spielesperre und jetzt darfst du doch spielen. Und das ist ja doch mal wieder super, wenn der Weltverband einfach in der Lage ist, eine Extrawurst für seine Stars zu backen. Jetzt ist ein bisschen die Frage, du als Moraltheologe, ist es schön, weil wir dann Cristiano Ronaldo erleben bei der WM oder ist es verwerflich, weil er ja eigentlich 3 Spiele Sperre kassiert hat?
Ich sehe das ganz wertfrei. Also es ist eigentlich im Grunde natürlich verwerflich.
Ja.
Weil normalerweise bekommst du 3 Spiele für das Vergehen, was er sich da geleistet hat. Ich wiederum hätte es auch schade gefunden, wenn er bei seinem mutmaßlich letzten Turnier dann wirklich nur ein Spiel gemacht hätte oder so. Ich will den dann auch sehen, wenn WM ist. Aber es ist ja so, dass man sagen muss, wir wissen halt wieder alle nicht, was da gekungelt worden ist. Wir wissen nicht, was da... Ist das eigentlich irgendwie begründet worden, weshalb er nur ein Spiel bekommen hat? Ich glaube, offiziell, weil er ja noch nie vom Platz geflogen ist in seinen über 200 Länderspielen. Das ist so der Grund, den man so ein bisschen vorgeschoben hat. Ich muss aber auch sagen, jetzt wirklich wieder Gegenposition, ich habe auch diese Häme nicht gemocht von all den Leuten, die gesagt haben, jetzt ist der gesperrt. Ich finde, gerecht wäre gewesen, wenn er diese Sperre bekommen hätte. Ich habe mich dann darüber nicht gefreut, aber ich freue mich auch jetzt nicht zu sehr, dass er dabei ist. Es ist einfach ein komischer Fall. Wieder FIFA-Willkürregiment und Willkürherrschaft der FIFA, wo einfach alles irgendwie entschieden wird. Jetzt bekommt natürlich auch der Ronaldo-Besuch bei Donald Trump nochmal eine ganz andere Note im Nachhinein. Also es ist alles, man mag da gar nicht zu viel wissen, glaube ich.
Ja, da mag man nicht zu viel wissen und man muss ja auch sagen, bei den ganzen Schurkereien, der Weltverband und der schurkische Infantino sich in den letzten Jahren geleistet hat, es ist nicht die größte Sauerei, die der Weltverband sich geleistet hat. Man kann sich so vorstellen, dass sie im Weißen Haus zusammengesessen haben, Infantino und Trump und möglicherweise auch Cristiano Ronaldo und haben sie das mal ausgekungelt. Es ist auch nicht der erste Präzedenzfall. Lionel Messi hat das auch schon mal erlebt, nämlich 2017. Da war er, glaube ich, in der WM-Qualifikation gegen Chile, hatte er den Schiedsrichterassistenten angegangen und hat einen unfeinen Gruß, ist er losgeworden, der mal wieder auf den Nachwuchs aus dem horizontalen Gewerbe angespielt hat. Dann hat Lionel Messi damals, glaube ich, gesagt, er habe nicht zum Assistenten gesprochen, sondern in die Luft. Er habe in die Luft gesprochen und daraufhin hat die FIFA gesagt, ach komm, keine 4 Spiele, du bist begnadigt. Du bist hiermit begnadigt und ich glaube, in der offiziellen Urteilsbegründung stand da auch, dass er nicht, was ist das, Hijo de Puta oder wie das Ding heißt, sondern Buenos Dias gesagt hat. Und seitdem, glaube ich, hält sich Lionel Messi auch immer die Hand vor den Mund, wenn er redet. Insofern, wie gesagt, nicht die größte Sauerei, die sich die FIFA geleistet hat, aber doch eine. Jetzt, mein Lieber, kommen wir, wo es gerade um große Sperren geht. Dein großer Liebling, Dominik Kohr, hat wieder zugeschlagen. Ich kann nur noch mal quasi in die Innereien dieses Podcasts und dann in unsere WhatsApp-Gruppe gucken. Direkt als das passiert ist, gleich Arndt Zeigler auf der Fiedel der Empörung hat er seine Melodie gespielt. Es ist schon erstaunlich, dass der noch frei rumläuft, ne?
Also, wir müssen auch dazu sagen, dass wir beim letzten Mal, als ich es thematisiert habe, haben wir böse Mails bekommen, also weit über 2, ich glaube 3, von Leuten, die geschrieben haben, oh, also Frechheit, wie ihr immer mit über Dominik Kohr herzieht, ist einfach nur ein etwas kompromissloserer Verteidiger. Gemein, wie er da, ist ja eine wirklich eine Hetzjagd, viel schlimmer als das, was er auf dem Platz macht. Nein. Also danach sind ja wiederum, das ist ja vor dem letzten Vergehen oder nach dem letzten Vergehen gewesen, danach hat Dennis Undav unter anderem ja viel beachtet mal über ihn gesagt, also er weiß gar nicht, warum der immer bis zu Ende spielen darf, weil es doch erkennbar, dass er seine Gegenspieler verletzen will. Dann hat jetzt nach dem letzten Foul gegen Mörstedt hat der Trainer von Hoffenheim gesagt, das sei eines der härtesten Fouls, die er seit Jahren gesehen hat, und ich glaube ehrlich gesagt, dass uns das ja allen so ging, als wir dieses Foul gesehen haben, dass man wirklich die Augen zukneift und denkt, es ist doch ein Wunder, dass der nicht Schien- und Wadenbein gebrochen hat nach diesem Foul oder den Knöchel gebrochen hat. Das sind Fouls, mit denen du mutmaßlich Karrieren beenden kannst. Und dann fand ich halt, und da musst du mir jetzt gleich mal deine Meinung sagen, ich fand halt dieses Statement, was dann einen Tag später bei Instagram und auf anderen sozialen Medien wahrscheinlich auch kam von Dominik Kohr, da stand halt alles drin, was, also wenn du ChatGPT fragen würdest, ich habe gerade einen Gegenspieler schwer gefault, ich möchte ein Statement bei Social Media posten, was ich ganz gut liest, schreib mir mal was vor. Das hätte genauso geklungen, dass er gesagt hat, ja, tut ihm total leid und er entschuldigt sich bei Mörstedt, kompromissloses Verteidigen steckt nun mal in meiner Fußball-DNA und ich habe erst im Fernsehen gesehen, wie schlimm es aussah. Da steckte für mich alles drin, was ich nicht lesen will, weil, also erstens, wenn man so hinlangt und man sagt dann hinterher, ich habe es erst im Fernsehen gesehen, wie schlimm das aussah, dann hast du kein besonders gutes gutes Körpergefühl und keine besonders gute Selbstwahrnehmung. Ich war früher auch ein sehr, sehr schlechter Verteidiger. Aber wenn ich jemanden richtig getroffen hatte, habe ich das gemerkt. Dann habe ich gedacht, oh scheiße, bin hingegangen und gedacht, oh sorry, ich bin zu spät gekommen. Also wenn du das nicht merkst, dass du einen mit dieser Dynamik umnietest, den du volle Kanne erwischst, dann weiß ich auch nicht, dann müsstest du mal zum Neurologen vielleicht. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist dann zu sagen, ich entschuldige mich hier bei ihm. Wenn das wirklich erst in diesem Posting stattgefunden hat und nicht vorher schon im Stadion, ist auch doof, also auch schwach. Und zu sagen, ich bin nun mal ein kompromissloser Verteidiger, ich bin nun mal so, das ist so ein achselzuckendes, ich kann nicht anders. Das ist dann auch nicht gut. Ich fand diese ganze Situation extrem unangenehm und 9 rote inklusive gelb-rote Karten in der Bundesliga-Rekordhalter, das ist halt auch kein Zufall. Das ist halt wirklich spielweise bedingt. Hinterher haben bei Mainz sich ja auch einige so ein bisschen säuerlich geäußert, gesagt, ja, damit hat er uns wirklich nicht genützt. Wenn du die Spielweise nicht so weit überdenken kannst, dass du zumindest nicht permanent Gegner in Unterleib zwickst und Gegner von hinten noch in die Hacken trittst, die an dir vorbeilaufen oder jetzt wie Mörsch dir dem fast das Bein durchtrittst, das hat auch mit mir und irgendeiner persönlichen Abneigung gegen Kurnix zu sehen. Ich will einfach solchen Fußball nicht. Ich will solchen Fußball nicht sehen und ich will solche Spieler nicht sehen, egal wie sie heißen.
Ich muss in solchen Situationen öfter mal an Ewald Lien denken, der mir mal erzählt hat, dass man in den 80er Jahren ja unfassbar viel Angst hatte, einfach weil man Angst hatte, dass ein Tritt von einem Gegenspieler, von einem dieser brutalen Abwehrspieler deine Karriere beendet. Also durch Knöchelbrüche, durch Schienbeinbrüche, durch Bänderrisse, durch Kapselrisse und so weiter und so fort. Und diese Angst, die will man eigentlich auf dem Spielfeld nicht haben. So sehr, dass natürlich auch immer so einen rustikalen Charme hat, dass so ein Spieler große Angst ausstrahlt. Man möchte diese Brutalität der 80er Jahre eigentlich nicht zurück. Das war eine Zeit, darf man nicht vergessen, als Uli Borowka noch Olaf Thon zugerufen hat, komm mir nicht in die Quere, sonst breche ich dir beide Beine. Also solche Nummern gab es ja früher auch. Oder Paul Steiner, der Heinz Floh auf dem Gewissen hat und andere. Und so gerne man das ja auch manchmal so ein bisschen so lustig verbrämt, was das mit Helmut Aluraner und Michael Schulz und Uli Borowka und Horst-Dieter Höttges. Man kann einfach froh sein, dass es heute eine andere Art von Sport ist. Und wenn du dann einen hast, der einfach wild um sich tritt, dann musst du ja auch Stürmerschützen. Natürlich kannst du auch immer sagen, warum haben die eigentlich nur noch Schienbeinschoner an, die irgendwie so groß wie eine 60-Cent-Briefmarke sind? Und warum passen die nicht noch besser auf und haben noch einen Knöchelschutz dabei? Aber eigentlich ist es die Aufgabe von Schiedsrichtern, ist die Aufgabe auch von Trainern, die mit Dominik Kohr und anderen sprechen. Man muss sich jetzt tatsächlich auch nicht nur auf den einschießen. Gibt auch andere brutale Kicker in der Bundesliga. Aber so diese Kaltschnäuzigkeit, mit der das so abgefiedelt wird, die ist mir auch eher zuwider. Und wenn du von einem Statement sprichst, ich finde ehrlich gesagt diese nachgeschobenen Insta-Statements ohnehin total räudig. Also man muss doch in dem Moment kapieren, dass man dem anderen wehgetan hat, dass man den verletzt hat. Dann stelle ich mich da sofort hin und sage, ey, es tut mir wahnsinnig leid, das war nicht beabsichtigt und ähnliches. Dieses Social Media nachgeschoben, da weißt du dann immer, dass noch 2 Agenten und 2 Typen aus der Beratungsagentur und ein Pressemann vom Verein und noch 2 andere da drüber geguckt haben. Und dann kommt dann irgend so ein nichtssagendes Wischiwaschi dabei raus. Das hilft niemandem und meiner Meinung nach tut es auch Dominik Kohr nicht gut. Und ich frage mich auch immer so ein bisschen, wie willst du eigentlich so der Fußball-Nachwelt erhalten bleiben, wenn du deine Karriere mal beendet hast? Willst du dann unbedingt in dieser Riege dieser großen Schlechter und Schlachter sein oder möchtest du irgendwie auch einer sein, der irgendwie Freude am Fußball verbreitet hat? Insofern eigentlich eine dunkle Stunde ist ein bisschen dramatisch, aber es ist einfach ein unguter Zustand, den man sich da irgendwie einfach nicht leisten soll.
Wenn Dominik Kohr so weiterspielt, hat er halt nur noch die Chance, der nächste Walter Frosch zu werden. Dann muss er stark anfangen zu rauchen und muss ein paar lustige Dinge sagen, dann wird er der The Next Walter Frosch. Das passt auch vom Typ her irgendwie nicht.
Stopp. Lieber Arndt, jetzt müssen wir aber aufpassen, lieber Arndt, dass wir Thomas Heitow nicht herabwürdigen, indem wir Dominik Kohr mit ihm auf eine Stufe stellen. Thomas Heitow hat sehr, sehr häufig schon bei uns angerufen, weil er in Kloppertabellen, die wir mal aufgestellt haben, nicht auf Platz 1 gelandet ist. Er hat immer mit seinem wunderbar gebrochenen Akzent gesagt, dass er das nicht ernst nehmen kann. Ich weise nochmal darauf hin, dass niemand in einer Saison, glaube ich, so viele Verwarnungen wie er kassiert, nämlich 16 Mal. Er hatte, glaube ich, damals auch 115 Fouls 2001, die er von humorlosen Unparteiischen abgepfiffen bekam. Und ich glaube, mit dem hat er die inoffizielle Kloppertabelle der Liga mit weitem Vorsprung angeführt. Und wie gesagt, also Thomas Heitow, Uli Borowka, Helmut Rahner sind möglicherweise noch ein bisschen härter gewesen als heute Dominik Kohr.
Karl-Heinz Förster ist schäumt vor Wut, dass du ihn auch nicht genannt hast. Pass auf, aber letzter Punkt noch in der Dominik Kohr-Causa. Ich fand auch bizarr, dass er sich sogar über die gelbe Karte ja schon beschwert hat. Ich bin jetzt kein Lippenleser, aber er wird irgendwas gebrüllt haben wie, ja was denn do? In Richtung eines Gegenspielers, der sich beschwert hat über die Karte. Also der hat nicht mal die gelbe Karte für gerechtfertigt gehalten. Und sich dann über die rote natürlich noch bitterlicher beschwert und dann so ein lauwarmes Instagram-Posting, was wirklich nur die ganzen Formsätze enthält, muss ich nicht haben.
Und wir haben ja schon mal gesagt, wir wollen das alles nicht verherrlichen, aber es gibt natürlich auch noch früher Klopper, auch international Klopper, die, möchte ich mal sagen, da muss Dominik Korn noch lange grätschen und noch lange auf die Menisken zielen, damit er da rankommt. Ich möchte unter anderem an Nobby Styles erinnern, ob du dich noch an den erinnern kannst. Klein gewachsen war der, der war vor allen Dingen stark kurzsichtig und trug im Privatleben
keine Zähne
und trug tatsächlich früher eine Brille mit Glasbaustein. Man hatte ja früher noch nicht dieses höherbrechende Glas, also er war wahnsinnig kurzsichtig und das Schöne war, dass er früher schon bei einem Infight mal seine Zahnreihe vorne verloren hatte. Und der nahm ja gerne mit diesem Zahnersatz, mit dem er dann vorher gekickt hat, hat er dann öfter mal rausgenommen, um den Gegner einzuschüchtern. Und es gab bei der WM 66 dieses Halbfinale gegen Portugal. Da war es tatsächlich so, dass er hinterher fotografiert wurde. Rechts hatte er irgendeine Medaille in der Hand und auf der anderen Seite hatte er dann seinen Zahnersatz rausgenommen und sah natürlich zum Fürchten aus. Und ich glaube, gerade Eusebio, der damals gegen ihn gespielt hat, war sehr, sehr eingeschüchtert. Und die englischen Zeitungen haben damals, glaube ich, still wie eine Maus geschlagzeilt, weil Eusebio sich so hart einschüchtern lassen. Also, da gibt's noch mal historische Vorbilder, an die kommt Dominik Korn noch lange nicht ran.
Wir müssen unbedingt ein Bild von Nobby Styles ohne Zähne posten. Und ich finde auch, im Nachklapp zu dem vorigen Thema, müssen wir ein Bild von uns beiden als 17-Jährige posten noch. Hast du eins?
Ja, unbedingt.
Dann ich habe natürlich Bilder. Als Vergleich zu Lennart Kahl. Wir mit
17-Jährigen.
Ja, gut, aber jetzt wollte ich noch zu einem Thema kommen, was mit Mainz 05 zu tun hat. Und zwar, mein Verein ist zweimal knapp gescheitert auf dem Weg ins internationale Geschäft. Was für einen Verein wie Werder Bremen, der nun wirklich Jahre voller Frust hinter sich hat, toll gewesen wäre. Und ich hätte auch voll Bock drauf gehabt. Aber man muss jetzt im Zusammenhang mit Mainz 05 fragen, will man überhaupt in die Conference League?
Nein!
Oder ist das nicht wirklich für viele Leute echt so ein Mühlstein um den Hals, dass man in dieser Liga spielen muss und in der Bundesliga struggelt ohne Ende, um das mal so zu sagen, dann aber immer am Donnerstag nach sonst wohin muss? Ich guck mal gerade nach, was die jetzt für einen Spielplan haben in der Conference League. Die müssen jetzt nach Craiova, heute, wenn ihr uns heute hört, 18.45 Uhr in Craiova, Rumänien. Universitatea Craiova, ein alter Europacup-Name aus den 80er Jahren und 70er Jahre Sammelalben. Da müssen die hin und dann spielen die am Wochenende wieder ein wichtiges Bundesligaspiel. Dem 1. FC Köln hat es ja auch Kopf und Kragen gekostet. Du sagst eindeutig, Conference League, nein.
Nein, ich sage ja. Also die Frage, will man das in der Conference League? Ich als alter Bielefelder, die noch nie international gespielt haben, außer im Intertoto Cup. Also das ist wie wenn ich früher die Praline aufgeschlagen hätte. Also Conference League sehr, 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 sehr gerne. Ich fände es ganz großartig. Einmal mit Arminia international spielt, einmal mit so einem Charterflieger irgendwo auf so einer Buckelpiste in Osteuropa landen, einmal in so einem Stadion, wo du Angst haben musst, weil dich draußen schon so vierschrötige Bauern erwarten, die dir aufs Maul hauen wollen. Und dann verlierst du auch noch 0-2 gegen Craiova. Das ist wie ein Erotikfilm. Also ganz ehrlich, ich verstehe die Doppel- und Dreifach- und Vierfach- und Fünffachbelastung für den FSV Mainz 05. Aber als Bielefelder kann ich nur sagen, bitte, bitte, bitte auch irgendwann mal Conference League, bitte. Aber ich verstehe natürlich auch, für Mainz ist ein Mühlstein um den Hals.
Ich wollte gerade übrigens sagen, dass sie dann ja am Wochenende nach Freiburg müssen und dann vielleicht schon einen großen Rückstand bekommen. Aber Heidenheim wiederum muss zu Union Berlin auswärts und St. Pauli muss zu den Bayern. Das heißt also, es kann sein, dass sich da hinten einige Mannschaften absetzen. Der VfL Wolfsburg muss nach Frankfurt. Kann sein, dass die hinten alle verlieren. St. Pauli, müssen wir auch kurz drüber reden. Eine Mannschaft, die ja vor 2 Monaten noch gehypt wurde ohne Ende, nach dem Motto, ja, die sind jetzt vielleicht sogar wirklich mal für die obere Tabellenhälfte. Was haben toll eingekauft, tollen Trainer, spielen frischen Fußball und jetzt haben die 8 Mal hintereinander verloren. Auch untereinander, auch innerhalb der Fanszene, innerhalb der Zuschauer, innerhalb der zwischen Mannschaft und Fans. Irgendwo knistert es da überall. Also so kennen wir den Verein gar nicht.
Ja, es bröckelt der Firnis der Zivilisation, wie die Historiker sagen. Und für mich als mitteldeutsch Wohnender in Berlin ist ja dieser ganze Norden eine einzige große Suppe. St. Pauli, HSV, Bremen, Lübeck, Oldenburg, das verschwimmt alles zu so einer norddeutschen Suppe. Du kannst mir noch mal ganz kurz erklären, ist das so ein norddeutsches Phänomen oder ist der ostwestfälische Meckerrentner genauso, dass er jetzt bei St. Pauli, die haben so großartige Jahre hinter sich, so großartige Jahre, wo es nur bergauf ging und jetzt ein bisschen schwierig und du merkst ein einziges Gemotze und der Jackson Irvine, der wird noch angepumpt, weil er irgendwie ein falsches T-Shirt getragen hat und da kommt ein Aufsichtsrat um die Ecke und Oke Göttlich muss alle Feuer austreten, die da an verschiedenen Ecken da am Millerntor aufflammen. Ist das irgendwie so automatisch, dass du dann so schlecht gelaunt wirst, wenn du ein paar Spiele hintereinander verlierst? Dann wird alles in Frage gestellt. Das ist irgendwie ist so ein schrecklicher Mechanismus des Fußballs.
Ja, ich finde vor allem, es gibt in dieser Saison überdurchschnittlich oft so Spiele, die ganz, ganz eng sind zwischen diesen ganzen Mannschaften so ab Platz 7 bis Platz 16. Das hat Werder Bremen auch hinter sich. Die haben auch sehr knapp gegen St. Pauli gewonnen, sehr knapp gegen Union Berlin gewonnen. Das sind alles so 50-50 Spiele, die gewinnst du oder verlierst du. Wenn du gut drauf bist, gewinnst du sie. Wenn du Pech hast, verlierst du sie. Und St. Pauli verliert sie halt gerade alle. Und du hast aber wirklich diese ganz ganz enge Leistungsdichte bei diesen Vereinen. Union, Freiburg, Gladbach, Augsburg, Wolfsburg, St. Pauli, Mainz, das ist alles sehr, sehr eng beieinander. Das ist halt wirklich, also St. Pauli, ich gucke jetzt gerade mal, die haben im letzten Wochenende 0-1 gegen Union Berlin verloren. Das kann echt mal passieren. Davor haben sie 1-2 in Freiburg verloren. Davor haben sie 0-4 gegen Gladbach, das war natürlich ein Desaster. Davor haben sie 0-2 in Frankfurt verloren. Das darfst du ruhig mal haben. Davor haben sie 0-3 gegen Hoffenheim verloren, gegen die verlieren im Moment auch viele. Dann haben sie 0-1 hier in Bremen verloren, sehr, sehr unglücklich, also sehr, sehr knapp, sagen wir mal. 1-2 nur gegen Bayer Leverkusen. Also das sind alles keine Desaster und keine Debakel, aber sind halt 8 hintereinander. Dann haben sie diesen gehypten Trainer, Alexander Blessin, den ich auch spannend finde, der jetzt so ein bisschen auch ratlos wirkt, wenn du ihn siehst, was kein Wunder ist, weil, ich meine, erklär mal 8 Niederlagen hintereinander. Das ist echt eine explosive Situation und habe ich so in dieser Konsequenz, dass ein Verein so gut startet und dann 8-mal verliert, habe ich keine Erinnerung daran, dass ich das schon mal irgendwann gesehen hätte.
Kann ich nur wieder sagen, ich als alter Bielefelder, der mal 4-0 mit Arminia Bielefeld in München gewonnen hat, 1978, worauf Otto Rehagel als Trainer sagte, das waren Fußballgrüße aus Bielefeld und wir dachten, ja, das ist ja richtig geil und da starten wir mal richtig durch und dann sind wir abgestiegen am Ende. Das kann einfach mal passieren, aber es ist beim FC St. Pauli wirklich auffällig, dass auch da total das Glück fehlt. Also dieses Spiel gegen Union ist ja wirklich das allerbeste Beispiel. Das war eine chancenarme Partie und Union hätte auch kein Tor machen müssen. Und dann treffen sie noch das Lattenkreuz in der zweiten Halbzeit. St. Pauli, wenn du Glück hast oder wenn du einen Lauf hast, geht sowas rein. Dann senkt sich wieder Mehltau, dann irgendwie die Tristesse über Millerntor und alle finden, das ist nicht mehr mein St. Pauli und das Nazi-Lied am Anfang spielen wir auch nicht mehr und so weiter und so fort. Also diese ganzen Sachen, die klumpen sich gerade so zusammen beim FC St. Pauli. Man kann nur hoffen, dass die wegkommen. Ich habe übrigens, muss jetzt mal ein bisschen kurz nochmal Abbitte leisten, weil ich habe hässlich über den FSV Mainz 05 geredet und über den SC Freiburg geredet, weil ich die Teil zu dieser ekelhaften Bausparerliga im Südwesten gerechnet habe. Also diese ganzen Besserwisser-Clubs, die alle super Arbeit machen. Heidenheim, Hoffenheim, Sandhausen früher und so weiter und so fort. Deswegen, es tut mir so leid, der FSV Mainz 05 gehört da natürlich nicht rein und der SC Freiburg auch nicht, obwohl die ja so ein bisschen Patient Null waren, von wegen, da wird gute Arbeit geleistet. Von daher trifft es die hin und wieder noch ganz gerne. Aber wir können ja feststellen, es gibt eine gemeinsame Erklärung, unter anderem der baden-württembergischen Fußballclubs, die alle nochmal, und da sind wir bei dem nächsten großen Thema, der Innenministerkonferenz, die jetzt Anfang Dezember stattfindet und bei der es Verschärfungen geben soll, sowohl was die Personalienfeststellung an den Stadionkassen angeht, was Pyrotechnik angeht, was diverse andere Maßnahmen noch angeht, die alle in Richtung mehr Überwachung, mehr vermeintliche Sicherheit in den Stadien geht. Dass sich da sogar Rivalen wie der VfB Stuttgart und der KSC zusammen bequemen, eine Erklärung loszuwerden, das spricht doch Bände dahingehend, dass mehr Dialog gewünscht ist und weniger politische Beschlüsse, die wenig mit der Realität zu tun haben.
Wie hast du die Proteste wahrgenommen? Die waren ja sehr konsequent durch fast alle Stadien. Es gab, mein Verein hat ja in Leipzig gespielt, da gab es ein paar Pfiffe, weil die Leipziger nicht so richtig mitgemacht haben. Aber insgesamt waren das schon imposante Bilder.
Ja, es waren imposante Bilder. In Leipzig wurde kritisiert, dass die RB-Fans es noch nicht mal hingekriegt haben, 5 Minuten die Klappe zu halten. Ich bin ein bisschen zwiespältig. Ich finde, dass wir diese 12 Minuten Schweigen oder diese Proteste ja auch schon beim vermeintlichen oder dann abgeblasenen Einstieg der Investoren hatten in die Bundesliga. Ich verstehe die Symbolik auch natürlich, dass man 12 Minuten einfach den Mund hält und danach Alarm macht, um einfach klar zu machen, Leute, ohne die hier in den Kurven Stimmung machen, ist das Stadionerlebnis ganz schön trist. Ich frage mich nur, ob das reichen wird. Ich glaube, dass momentan viel wichtiger noch als diese Zeichen in den Stadien, die ich auch richtig gut finde, wichtig ist, dass man die Politik unter Druck setzt. Und man muss es auch nochmal sagen, das sind jetzt nicht nur so CSU-Hardliner, die sagen Knüppel aus dem Sack, das sind SPD-Leute. Das sind SPD-Leute, die sich ja mit Lars Klingbeil, der ja gerne mal seinen Bayern-Schal schwenkt, Bärbel Bass, die Co-Vorsitzende, die mit ihrer Mitgliedschaft beim MSV Duisburg promeniert. Trotzdem sind es mit Daniela Behrens aus Niedersachsen und mit dem Scharfmacher Andi Grote aus Hamburg SPD-Leute, die das vorantragen und die das konzertiert vorgetragen haben. Und den Leuten Druck zu machen und zu sagen, Freunde, lauft nicht mit euren Vorsitzenden als große Fußballfans durch die Gegend und hintenrum macht ihr das Stadionerlebnis hässlich für die Anhänger. Das funktioniert einfach nicht. Und das hat für mich, auch als Sozialdemokrat, als alter Sozialdemokrat und Genosse, ist das für mich nicht glaubwürdig. Und deswegen Druck ausüben, klar machen, diese Geheimniskrämerei, die ihr macht, dann sich einfach mal zusammensetzen, den DFB unter Druck setzen in choreografierten Aktionen. Das funktioniert nicht mehr. Führt den Dialog mit den Fanorganisationen, führt den Dialog mit den Fanprojekten, mit Leuten, die da vor Ort arbeiten. Lasst diesen Quatsch mit dieser bundesweiten Stadionverbotskommission, die überhaupt gar nichts bringt und einfach nur ein zusätzliches Gremium noch installiert, das meiner Meinung nach den Überwachungsfantasien der Politiker noch konzidiert ist, aber mit nichts anderem zu tun hat. Also deswegen Protestaktionen ja, aber der politische Druck muss auf allen Ebenen ausgeübt werden.
Kleiner Wermutstropfen noch bei den Protesten. Man würde ja so gern sagen, dass die jetzt toll aussahen und friedlich waren und so. Eintracht Frankfurt-Fans haben irgendwelches Zeug aufs Spielfeld geschossen, wo ich auch dachte, das war jetzt ein bisschen kontraproduktiv in so einem Tag.
Ja, aber Eintracht Frankfurt muss natürlich auch immer die eigene Suppe kochen. Ne? Die waren bei den Fanprotesten in Leipzig nicht dabei. Wenn es um solche Erklärungen geht, nein, die Frankfurter müssen immer ihr eigenes Ding machen. Und so sehr ich das auch verstehen kann, dass man nicht in jede große Aktion mit reingehen muss, dann immer noch mal das eigene Süppchen zu kochen und sagen, wir sind ja die Allergeilsten und wir in Frankfurt. Wir haben natürlich gerade, weil wir im Herzen Europas sind und weil wir die geilste Szene überhaupt sind, wir haben noch mal einen ganz speziellen Durchblick. Das ist möglicherweise die Nase hoch, dass es reinregnet. So schlau, so großartig sind die Frankfurter dann auch nicht. Finde ich ein bisschen schade. Genauso wenig konnte ich verstehen, dass die Schalker beispielsweise nicht bei dieser großen Demo in Leipzig waren. Man muss ja nicht zusammen Hand in Hand mit BVB-Leuten marschieren, aber dann immer das eigene Süppchen zu kochen und sagen, wir sind die Allergeilsten. Das ist leider Gottes, muss man sagen, manchen Fanszenen auch nicht fremd. Es gab, wenn wir bei unschönen Sachen sind, auch noch eine große Aufregung unter der Woche, weil es einen Vorfall in Aue gab. Dort gibt es ja eine größere Ultragruppierung mit ihrer dazugehörigen Jugendorganisation und deren Fahnen sind gestohlen worden, nicht im Stadion, nicht von der Ultragruppe, sondern in einem kleinen Vorort. Und nur, damit man kurz mal atmosphärische Ahnung davon bekommt, was da passiert ist, hören wir mal eine kurze Sprachnachricht.
Grüße Philipp, also du hast mir jetzt echt gerade einen Schock eingejagt. Jetzt musste ich natürlich mal rumtelefonieren, habe ja ihn angerufen von der Aktiven. Und es ist tatsächlich so, die haben gestern alle, aber wirklich alles verloren. Alles. Und zwar in Bermsgrün, in einem kleinen Nachbarörtchen, ein kleines Mini-Dorf von Aue. Da wurde das Material aber schon immer, warum auch immer, hat es ein Mädel von der aktiven Szene hat die bei sich verwahrt. Na, und die wohnt nur im Dorf, deswegen war das die Geschichte dort eigentlich safe. Na, wusste ich auch nicht. Und vor da ihrem Haus haben sie die aufgelauert mit 20 Leuten. Haben das Mädel verprügelt, oder? Haben die Karre demoliert, haben die Reifen zerstochen und haben das ganze Fahnenmaterial gezogen. Also das ist schon hardcore, ne? Ja, jetzt gibt es heute Krisensitzung, geht zum Auflösung, ist klar. Ja, aber Chemnitz, Zwickau, Dresden, verneint, die waren es angeblich nicht, die haben sich schon angefragt. Ja, jetzt sind wir gespannt, wer es war. Wird aber bald rauskommen, da gibt es Krieg. Krasse Sache.
Und lieber Arndt, jetzt würde mich mal interessieren, es werden Fahnen geklaut in einem Vorort, 20 Leute überfallen ein Pärchen, ein Kind sitzt noch hinten im Auto, kriegt einen Schock, weil die Eltern verprügelt werden, da wird die Frau noch verprügelt, da werden die Reifen zerstört. Ganz ehrlich, ich frage mich manchmal, was in Gottes Namen geht in manchen Mackerhirnen vor, dass du das sowas dir nicht einfach verbietest und sagst, das mache ich einfach nicht als Fußballfan.
In keinem mir theoretisch vorstellbaren Universum ist das in irgendeiner Form gut und okay, sowas zu tun. Ich weiß nicht, welchen Fanethos man dann genau für sich selbst verfolgt, wenn man der Meinung ist, solche Sachen sind eigentlich ganz okay. Wenn es dieses Korrektiv im eigenen Kopf nicht mehr gibt, dass man das nicht macht, wenn ein Pärchen mit einem Kind im Auto nach Hause kommt. Vor allen Dingen, ich weiß jetzt schon, wenn das irgendwelche von den Verursachern hören, die sagen wieder, ja, das Pärchen hat aber angefangen, die haben aber zuerst geschlagen oder irgendwas in der Richtung kommt dann wieder. Ich kann, also diesen Teil der Fankultur, das ist eine Sache, die möchte ich für mich einfach auch ausklammern, so ähnlich wie ich Dominik Kors Fouls ausklammern möchte. Das gehört für mich zum Fußball nicht dazu, wird auch nie dazu gehören. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, selbst wenn solche Sachen nicht passieren, das Phänomen Fahnenklau finde ich grundsätzlich auch für mich schwierig. Vielleicht bin ich einfach auch zu alt, aber Fahnenklau und das ganze Ärgepuzzle drumherum, dass das ja ganz schlimm ist, wenn man eine Fahne geklaut bekommt und so weiter. Das sind so Regeln, die sind aufgestellt worden. Das hat irgendwas auch für mich von irgendwelchen Zeiten, die vorbei sind. Und wie siehst du Fahnenklaus? Ist das noch ein wichtiges Thema der Fankultur?
Nein, natürlich nicht. Also es war früher ja so, dass beispielsweise sehr, sehr häufig so Schals geklaut wurden oder dass Leute gezwungen wurden, eine Kappe abzuziehen oder ein Trikot auszuziehen. Der Fahnenklau, das hat ja auch sowas albernes, pseudomilitärisches. Du musst dich auflösen als Ultragruppierung, wenn deine Fahne geklaut wird. Natürlich haben solche Sachen immer eine Vorgeschichte. Momentan wird vermutet, ist zumindest so die heißeste Spur, dass dass das Zwickauer waren, weil es ein paar Wochen zuvor einen Überfall von Auern auf Zwickauer Jugendspieler gab oder dort ein paar Fahnen geklaut worden sind. Aber das Ganze kann man ja nur mit dem wunderschönen Wort Kindergarten beschreiben. Also so ernst man alles nehmen kann und so wichtig natürlich auch so ein klebriger Pathos ist, der Fankurven ja immer umweht, wo immer es um Treue bis in den Tod geht und so weiter und so fort, dass du dich dann auflösen musst, dass du sagen musst, wir existieren nicht mehr und wir gründen uns in 2 Wochen mit einer neuen Fahne neu, das ist natürlich alles ein bisschen albern. Klar ist nur, wenn du siehst, dass da ein Kind im Auto sitzt, wenn du siehst, das ist ein Pärchen, ob die nun auch die Fahnen mitschleppen müssen, ist auch nochmal eine andere Frage, aber trotz allem, dass sie dann nicht sagen, okay, dann brechen wir das jetzt mal ab, wir mögen weit gefahren sein, aber das bringt alles nicht, so geht's nicht, dass es dieses Korrektiv nicht gibt, ist traurig und das ist natürlich etwas, was ich auch als älterer Fußballfan nicht so verstehen kann, genauso wenig wie ich Ackerkämpfe unter Hooligan-Gruppen verstehen kann, wo sich dann irgendwelche Leute was drauf schleudern, dass irgendwie Dresdner gegen Frankfurter gewonnen haben und so weiter. Insofern ist das eigentlich auch etwas, was, glaube ich, so der großen Öffentlichkeit und auch der anderen Fanöffentlichkeit komplett unverständlich bleibt. Und deswegen kann man auch nur hoffen, dass das Ganze jetzt nicht dazu führt, dass sich die Leute weiter bekriegen, dass es jetzt nochmal neue Racheaktionen der Auer gibt, gegen wen auch immer. Also ein eher unschöner Teil. Aber es ist eben auch lustig, weil es ein bisschen in der Tradition steht, diese komischen Sprachnachrichten. Wir erinnern uns ja noch, als die großen Jagden um den Arena-Ring gab, ne? Mit mal ein Update für euch. Das war ja auch so WhatsApp, ne? Das waren so WhatsApp-Nachrichten, wo das dann geschildert wurde. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass es ja die alte Historikerweisheit gibt, dass sich nichts wiederholt in der Geschichte, es sei denn als Farce. Und das ist in diesem Fall tatsächlich auch so. Wieder mal WhatsApp-Nachrichten, wieder mal leicht peinliche Fanaktionen. Und man kann nur hoffen, dass das einigermaßen friedlich weitergeht. Lieber Arndt, sollen wir mal den großen alten Mann der Leserbriefe des großen Leserpostsacks mit reinholen, weil er hat jetzt bereits hinter den Kulissen, so viel können wir verraten, seinen Glitzeranzug angezogen, seinen Chippendales-Anzug. Er wird sich gleich seine Hose wegreißen. Danach wird er die Showtreppe herunterkommen, aber ich glaube, dafür brauchen wir die passende Musik, oder? Jetzt kommt Frimpong Timtom, Tom Timpomerinke, Timpompomerinke,
Frimpong Dingdong, Timpomerinke. Hier ist er. Es schreiben übrigens immer mal wieder Leute, die sagen, das ist mein totaler Stimmungsaufheller diese Woche, wenn die Frimpong Timpomerinke Musik kommt, ne? Also geht uns auch so ein bisschen so. Ja, schön, dass du da bist.
Ja, freue ich mich auch. Moin.
Moin.
Ich freue mich auch, dass das so positiv konnotiert ist und man auch vielleicht ein bisschen positiv konditioniert ist, dass das gleich mal so ein bisschen die Rampe für mich baut, dass die Leute da schon mal ein gutes Gefühl haben. Also es ist sehr, sehr gut.
So nämlich.
Wir haben wieder Zuschriften bekommen und ein Thema, das letzte Woche heiß war, dazu wollten sich nochmal Leute äußern. Ich habe jetzt zu dem Thema Stadionsprecher und diese Eigenheit mit dem Danke, bitte nochmal 2 Zuschriften, die ich euch gern vorlesen möchte. Einmal schreibt uns Sebastian: Ich bin selbst seit meiner Kindheit Fan des VfB Stuttgart. Aus regionaler Verbundenheit, wir wohnen in der Nähe von Ulm, hatte ich jedoch mit ein paar Kumpels für die Bundesliga-Saison des SSV Ulm 1999-2000 eine Dauerkarte. Und in dieser Saison kam es ja auch zum legendären 1:9 gegen Bayer Leverkusen. Beim Stand von 0:9 kam es zum Ehrentreffer der Spatzen. Und dann die Stadiondurchsage. Neuer Spielstand, SSV Ulm und alle 1. Und Bayer Leverkusen, alle?
Ja, 0. Ne?
0.
Wahrscheinlich.
Ja. Danke.
Ja.
Hier meinte der Stadionsprecher dann aber, schön wär's.
Schön wär's. Das finde ich, möchte ich mal sagen, eine sehr, sehr gelungene Pointe. Aber lieber Tim, wenn ich das richtig verstanden habe und ein anderer Leserbrief hat darauf Bezug genommen, möglicherweise ist das gar keine Fußballerfindung.
Ja, möglicherweise ist das alles nur geklaut. Philipp schreibt uns, das Danke, Biete kommt vom Eishockey, wo das schon in den 80ern und 90ern gang und gäbe war. Der Stadionsprecher hat den Vornamen gebrüllt, die Fans den Nachnamen. Und zwar genau einmal und nicht wie jetzt im Fußball x-mal wiederholt, was extrem nervt. Danach das Danke-Biete-Ritual. Stefan Lehmann hat es also beileibe nicht erfunden. Schon eher Stefan Schneider von den Löwen, der auch beim Münchner Eishockey-Bundesligisten, wie immer der damals auch geheißen hat, eine Zeit lang der Stadionsprecher war.
Also,
oder Hallensprecher.
Ich würde mal sagen, wir fassen mal zusammen. Wahrscheinlich kommt es vom Eishockey. Vom Eishockey gibt es ja ohnehin so ein paar Sachen, die dann durchaus mal in den Fußball hinüber transportiert worden sind. Das Danke, bitte hätten wir uns allerdings gerne verkneifen können, wie auch den Spielstand. Obwohl, wie gesagt, beim SV Ulm bei 1:9 hat es, möchte ich nur sagen, einen gewissen boulevardesken Charme.
Die Gummihühner hätten sie mal importieren können. Kennt ihr das, wenn die ganzen Gummihühner fliegen?
Ja, die Gummihühner. Und ich habe einmal auch eine sehr schöne Situation im Eishockey erlebt. Da spielten, glaube ich, die Kölner Haie gegen den EHC oder wie das immer heißt, Iserlohn oder heißen die Iserlohn Roosters, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall war es so, dass dann nach dem Ausgleichstreffer der Kölner Haie spielte der Stadion-DJ oder der Hallen-DJ, wie das ja früher immer, die spielen ja immer so Lieder, spielten die wieder alles im Griff auf dem sinkenden Schiff von Jürgen Drews. Und 2 Sekunden später, während dieser Song noch lief, machte Iserlohn schon das 2:1 und die riesige Iserlohner Fangruppe brüllte nur dieses wieder alles im Griff auf dem sinkenden Schiff von Jürgen Drews. Das fand ich auf jeden Fall mal eine ganz nette Aktion, aber ansonsten ist es, wie gesagt, ein bisschen räudig, diese Stadionsprecher. Da ist weniger mehr.
Und Nils schreibt uns, der bezieht sich auf die aktuelle Folge einer populären Fernsehsendung mit dem Titel Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs.
Ach ja.
Er schreibt uns, als eine Wiederholung des Pokalspiels zwischen Remscheid und Kaiserslautern 1986 gezeigt wurde, ist mir eine große Konföderiertenflagge als Zaunfahne aufgefallen. Diese Flagge ist mir jetzt auch schon häufiger auf Kutten aufgefallen. Ich spiele mir selbst immer das Spiel, dass ich mir eine Kutte so lange anschaue, bis ich irgendein bescheuertes rechtes Symbol wie die Reichskriegsflagge finde. Das dauert meist auch nicht lang. Da ich mich jetzt ob meines Geburtsjahres in den späten 90ern nicht so gut mit dem Fußball der 80er auskenne, nun die Frage. Gibt es da noch einen Kontext, den man dazu kennen muss? Die Flagge hat ja auf den ersten Blick nicht viel mit Fußball zu tun und ich frage mich, wie diese bescheuerte Flagge sich dann immer wieder ins Stadion verirrt.
Philipp, dein Teil, dein Thema.
Ja, ich möchte mal sagen, als einer, der sich ja nun wirklich schon viele Jahre sehr beruflich intensiv mit genau diesen Sachen auseinandersetzt, ist es so, dass es eine klassische Deppenfahne ist. Eine klassische Deppenfahne wie die Reichskriegsflagge. Sehr, sehr häufig garniert waren ja diese konföderierten Flaggen mit diesem Spruch »The South will rise again«. Also das sind ja diese klassischen ekelhaft konservativen, rassistischen Südländer gewesen, die gesagt haben, oh, Sklavenhandel ist doch eine eigene richtig geile Idee, also aus den Sezessionskriegen in den USA. Und das haben die Leute einfach aufgehängt, weil die durchaus rassistisch gedacht haben. Irgendwie, das war so ein Zeichen für White Power, das war so ein Zeichen für weiße Überlegenheit. Ich kann nur sagen, dass in den Ende der 80er und Anfang der 90er, das waren ja auch die großen Hooligan-Zeiten, da hingen Deutschlandfahnen, Reichskriegsfahnen, Südstaatenfahnen am Zaun, ein riesiger Haufen totaler Monsterdeppen, die da im Stadion waren, wer da beim HSV in die Kurve ging, keine Ahnung, bei Dortmund, bei Bielefeld, überall diese fiesen Rechtsausleger und Hooligans, und die Südstaatenfahne gehörte einfach immer dazu. Keine Ahnung, wer das als erstes aufgebracht hat. Ich weiß nur, dass du in den 80ern an jedem Fanartikel stand, wo es diese Aufnäher gab, auch diese Flagge bekommen hast.
Aber der tiefere Sinn ist doch, ich will demonstrieren, dass ich scheiß Gedankengut habe, ohne dass ich eine Nazi-Flagge nehmen muss. Also es
so
ist eigentlich
nämlich.
So, ne?
Genau, exakt
ja.
So.
Ja.
Genau, und ich kann nur froh sein, dass sowohl Reichskriegsflaggen, die ja dann auch irgendwann verboten wurden, als auch diese bescheuerten Deutschlandflaggen, die dann irgendwie riesig, riesig aufgetaucht sind, und die konföderierten Flaggen, dass die alle jetzt nicht mehr so gezeigt werden, sondern dass die Vereinsfahnen gezeigt werden. Also das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Und sie zeigt übrigens durchaus aktuelle Konnotationen, wie Tim Pomerenke sagen würde, dass die Kurven inzwischen kein Platz mehr sind, in denen sich Nazis einfach so tummeln können. Das finde ich nach wie vor eine der großen, wunderbaren Entwicklungen des modernen Fußballs. Sollte man auch nicht kleinreden, dass sowas nicht mehr am Zaun hängt, ist eine richtig gute Sache. Und es zahlt möglicherweise auch auf die Erkenntnis ein, dass Stadionerlebnisse sicherer sind, als oft behauptet wird, gerade von der Politik.
Tim, du hast eine Zuschrift bekommen, weiß ich, in der wirklich angemahnt wurde oder angezweifelt wurde, dass es mit rechten Dingen zugeht bei uns im Glücksrad.
Ja.
Eine bodenlose Frechheit eigentlich.
Ja. Mal genau überlegen. Habe ich auf die Löschentaste gehämmert. Das ist eine Unterstellung.
So nämlich.
Ja. Ciao. Ja. Also ich gebe das mal wieder. Es hat einer unserer Leser hat gesagt, es wäre wirklich auffällig, dass die Vereine, die wir losen, dass das immer irgendwelche Vereine mit einer großen Vergangenheit sind, die früher schon mal irgendwas gewonnen haben oder so. Und nie irgendwelche kleinen Vereine, die da vielleicht ein bisschen bescheidener sind oder so. Ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll.
Ja, das ist doch Quatsch. Wir haben.
Jetzt, wo er es geschrieben hat, ist mir auch aufgefallen.
Ja, aber wir können auch mal in den Maschinenraum gucken. Wir haben ja ein Glücksrad mit 165 Amateurvereinen, das wir immer wieder drehen, das haben wir ja handgebastelt.
Ja.
Das hat Tim Pomerenke, Frimpong Tim Pomerenke in
ein
Handarbeit.
Ein Riesending ist das.
Ja, ein Riesending. Ja. Das ist teilweise so, das schleppt Frimpong Tim Pomerenke ja von der Showtreppe mit runter. Deswegen ist der Jingle ja auch so lang. Und jetzt zu behaupten, dass wir nur Vereine nehmen, die auch was zu erzählen haben, das ist einfach falsch. Ich meine, ganz ehrlich, der aktuelle, ich möchte mal sagen, der aktuelle Verein, den wir gerade haben, ist das allerbeste Beispiel. Wer kennt schon den VfB Oldenburg? Und damit, liebe Freunde, wer kennt schon den VfB? In Lübeck kennt den VfB Oldenburg keiner. Und liebe Freunde, deswegen will ich auch nur in einem kurzen Impulsreferat, auch mit Blick auf die Uhr, nochmal erzählen, dass ich eine ganz wunderbare Beziehung zum VfB Oldenburg habe. Schmerzhaft einerseits, weil Arminia Bielefeld, dazu komme ich auch noch, in den 90er Jahren meine Aufstiegsrunde verloren hat. Aber andererseits eine wunderbare Fußballstadt, aber eben auch mit nörgelnden Nachbarn. Ich beginne einfach mal ganz kurz mit den Fakten.
Ist euer Verein auch klein, ihr seid nicht allein, wir schauen mal bei euch rein.
Fein, fein, fein.
1897 Gründung als FC 1897 Oldenburg, dann diverse Zusammenschlüsse mit dem FV Germania 1903, neuer Name VfB Oldenburg, frühe Sportstätten, Velodromen, so eine Radrennbahn in Oldenburg und so weiter. Dann immer in den Jahren, in den schweren Jahren bis 45, regelmäßig in den höchsten regionalen Spielklassen des Nordens unterwegs, dann Gauliga Niedersachsen, einfach Mantel des Schweigens drüber. Wir vergessen mal die 50er Jahre, Oberliga Nord, auch wieder höchste Liga und so weiter. Da sind sie immer in den Spitzenvereinen gewesen. Und dann war es tatsächlich auch so, dass sie bei der Regionalliga Nord bis 74 immer dabei waren. Dann auch schon im legendären Stadion Donnerschwee. Nur damit man so eine Ahnung hat, wie dort gespielt wurde, welch offen menschenfeindliches Wetter dort herrschte, hören wir mal ganz kurz rein in eine Partie von 1965 gegen Göttingen 05.
Bei den herrschenden Witterungsverhältnissen Fußball zu spielen, ist bestimmt keine reine Freude. Weder für die Aktiven noch für die Zuschauer. Die Besucher kommen zum Bedauern der Kassierer nur in geringer Zahl. Man tut weder ihnen noch den Vereinen einen Gefallen, wenn man die Spiele anpfeift. In Oldenburg waren knapp 2000 Zuschauer erschienen.
Dann geht's weiter. 1974 die große Enttäuschung. Die zweite Bundesliga wird eingeführt, aber der VfB hat sich nicht qualifiziert und immer nur drittklassige Amateur-Oberliga Nord. Unter anderem natürlich auch Duelle gegen den SV Meppen. Das hatten wir häufiger schon mal. Und dann der große Moment, die 90er Jahre, Aufstieg in die zweite Bundesliga. Vorher muss man dazu noch sagen, Arminia Bielefeld auch in der Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga, nämlich in der Saison 91-92. Und das tut jetzt weh, aber wir hören mal ganz kurz rein in dieses entscheidende Spiel im Donnerschwee-Stadion, wo die Leute aus dem Häuschen waren, prallvoll, wunderbares Stadion in der Innenstadt. Man ging quasi durch eine Backsteinwand direkt ins Stadion rein, einen der schönsten Stadien, die es überhaupt jemals gab in Deutschland. Und dann passierte das mit Arminia Bielefeld und dem VfB Oldenburg.
Bei Oldenburg und Stimmungskanone des Duos Klaus und Klaus in Angst und Schrecken zu versetzen, reicht es allemal. Seine Bitte um höheren Beistand erhörte Thomas Möller in der 81. Minute. Der ehemalige Bielefelder von Trainer Ernst Mittendorf, ausgemustert, deckte mit seinem Kopfballtreffer Arminias Schwächen beim Stand von 0-1 schonungslos auf. Oldenburgs Fans bereits im Aufstiegstaumel, Ernst Mittendorf ahnte vielleicht schon, was ihn auf der Pressekonferenz erwartete. Schadenfreude.
Spielertrainer bei uns damals Wolfgang Sittger und auf der Tribüne, da haben wir auch schon drüber gesprochen, der dicke Klaus von Klaus und Klaus, Klaus Baumgart, der dann später, weil er mal im Suff oder im Zorn die ganze Vereinsriege beleidigt hat, wurde er ausgeschlossen aus dem VfB Oldenburg. Nicht, weil er, glaube ich, gleichzeitig noch HSV-Fan war, aber er wurde eben ausgeschlossen. Dann gab es die große Frage, wo zieht jetzt der VfB Oldenburg eigentlich hin? Es ist eine Tradition in Oldenburg, leider Gottes, dass es immer Anwohner gibt, die sich ärgern. Sowohl am Donnerschwee-Stadion, das ja ein Stadion war, wo die Leute immer mit dem Fahrrad hingegangen ist. Da gab es auch dann die schöne Anekdote der Stadion der 10.000 Fahrräder. Also die fuhren jahrzehntelang immer ausschließlich mit dem Fahrrad dorthin und bei den großen Spielen standen dann tausende Räder dicht an dicht rund ums Stadion, so sehr, dass Zeitzeugen dann später von einem Fahrradwald gesprochen haben. Und das war vor allem bei Derbys gegen den VfL Oldenburg oder Bremerhaven so. Und als dann die Frage war, Donnerschwee-Stadion oder ziehen wir raus ins Marschwegstadion, da gab es natürlich Anwohner, die gesagt haben, das kommt auf keinen Fall in Frage. Und wisst ihr, wer damals Manager war? Lieber Arndt.
Rudi Assauer.
Und das Schöne ist, er wurde dann ins Studio eingeladen und die Verachtung, mit der Rudi Assauer über die Anwohnerin sprach, die vorher Applaus gekriegt hat. Wir hören uns das hier mal ganz kurz an.
Es wird immer gesagt, wir sind ein Oberzentrum. Wir müssen Profifußball haben, sonst sind wir nichts. Sonst zählen wir nicht in der Welt. Ja, da muss ich Ihnen leider sagen, ich bin dann lieber ein kleinbürgerliches Oberzentrum mit einer sauberen Luft und einer ordentlichen Parksituation und kann mich wohlfühlen und kann auf diesen Fußball verzichten. Was sagen Sie dazu?
Ja, was sagen Sie dazu, Rudi Assauer, Manager beim VfB Oldenburg? Oldenburg kann auf Profifußball verzichten?
Ich glaube nicht, nein. Die Zuschauerzahlen sprechen eindeutig dagegen. Was man am Samstag auch gesehen hat, ist, wir haben sicherlich in der zweiten Liga das beste Publikum, das kann man sagen. Und die Zuschauerzahlen und die Begeisterung um den Fußball in Oldenburg ist groß. Was die Dame gerade gesagt hat, trotz Applaus kann ich nur verneinen.
Also Rudi Assauer war angeekelt von dem, was ihm da in Oldenburg möglicherweise an Anwohnerzorn entgegenkam. Aber man zog dann um ins Marschwegstadion und man muss leider Gottes sagen, das ist Mist. Das ist richtiger Mist seit 91. Kapazität ca. 15.000 Zuschauer. Ist so ein ganz klassisches Tatanbahnstadion, unatmosphärisch bis zum Gehtnichtmehr. Und wenn du es vergleichst mit dem Donnerspielstadion, dass er die Hölle des Nordens genannt wurde und das so wunderbar auch gerade in der Ecke, das hatte keine Kurve, sondern ihr müsst euch vorstellen, hinten in der Ecke hatte es einfach eine richtige Ecke, sodass sich teilweise dann die Zuschauer in einem 90-Grad-Winkel gegenüberstanden, besoffen, wie man damals war und stimmgewaltig, wie man damals war, wirklich ein ganz, ganz großes Stadion. Und jetzt gibt's schon wieder Ärger und ich weiß das nur, weil ich immer Post von einer Anwohnerinitiative kriege, weil jetzt gerade wieder ein neues Stadion gebaut werden soll vom VfB Oldenburg und wieder gibt's eine Anwohnerinitiative, die sagen, wir brauchen doch kein neues Stadion, das ist nur Geldverschwendung und so weiter. Und ich bin mir ganz sicher, dass der VfB Oldenburg bald mit neuem Stadion und neuen sportlichen Erfolgen irgendwann auch mal wieder dritte Liga, zweite Liga spielt. Also ich wünsche dem VfB Oldenburg hiermit alles Gute. So.
Ja, und im Moment auch eine tolle Saison. Sie battlen sich gerade mit Drochtersen Assel und unserem SV Meppen um die Tabellenspitze. Sie sind gerade aktuell nur Tabellendritter, aber auch nur, weil sie zwei Spiele weniger haben. Also wenn sie die gewinnen, sind sie ganz komfortabel Tabellenführer der Regionalliga Nord. Und was ich jetzt noch geguckt habe, ist, es gibt eine fantastische Webseite, wo man sich das Stadion nochmal angucken kann, vom Stadtmuseum Oldenburg. Also Hölle des Nordens, Donnerschwee mal googeln, dann kommt man unter anderem zu dieser Seite. Und es gibt auf dem Gelände, wo das Stadion stand, einen Gedenkstein, wo drauf steht, hier auf dem Donnerschwee war einst der VfB-Platz als Hölle des Nordens, ein Fußballstadion mit Seele. Ich glaube, das würden wir beide unterschreiben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Marschwegstadion ist so ein klassisches Stadion, wo Werder Bremen nochmal Vorbereitungsspiele spielt vor der Saison. Das ist wirklich ein furchtbares Stadion. Also mit so Plastikdächern und auch Laufbahnen. Und auf der einen Seite, weiß ich jetzt gar nicht, ob das inzwischen geschlossen ist, auf der einen Seite gab es ganz, ganz lange gar keine Tribüne. Ist nicht schön da. Wirklich.
Nein, es ist wirklich nicht schön.
Und es gab auch hochtrabende Pläne, ich glaube sogar noch von Rudi Assauer, für das Aschampo-Stadion, das sogar anstelle, glaube ich, des Donnerschwee gebaut werden sollte. Alles Pläne, die dann ganz schnell wieder beerdigt wurden. Das sollte so richtig so ein 25.000-Mann-Stadion werden und Frau-Stadion. Aber das ist dann nicht materialisiert worden, dieser Wunsch.
Auch wenn es, wie gesagt, missgünstige Anwohner gibt. Oldenburg ist eine richtig coole Fußballstadt. Also es ist eigentlich wie der VfL Osnabrück und dort, wo ja auch wunderbare Verwurzelung ist. Dort wird jetzt ja auch gerade die Bremer Brücke neu ausgebaut. Sieht auch alles spektakulär gut aus und ich kann das manchmal nicht verstehen. Klar ist es manchmal für Anwohner nervig, manchmal auch ein bisschen Geldverschwendung, aber so ein schönes Fußballstadion zu haben, das ist ja auch ein Epizentrum für Fußballkultur, für Fankultur und da immer dann nur so feindselig drauf zu blicken, kann ich auch immer nicht so verstehen. Da bin ich wie Rudi Assauer, da sage ich, die soll sich mal nicht so anstellen und die breite Bevölkerung in Oldenburg findet es, glaube ich, super, wenn so ein Stadion kommt. Also, wir wünschen dem VfB alles Gute und vielleicht entsteht ja ein kleines bisschen Geist wie im Donnerspiel.
Man sieht das doch an unserer Diskussion jetzt. Wir reden von Oldenburg als Stadt, die früher ein tolles Fußballstadion hat und jetzt nicht mehr. Also das ist einfach auch ein Wert für sich.
Das ist ein Wert für sich und möglicherweise setzt sich ja irgendwann mal auch in der breiten Anwohnerschaft der Gedanke durch, dass das, was mit Kultur, mit Stadtleben, mit Erlebnis, mit Aufregung, mit Liebe zum Fußball zu tun hat und dass man dann nicht immer gucken soll, wie viele Anwohnerparkplätze fallen jetzt weg oder was für Geld wird da verschwendet. Also dieses, da könnten dann auch 30 Kindergärten für gebaut werden. Das ist immer ein bisschen albern, weil für alles könnten Kindergärten gebaut werden. Weißt du, wenn irgendwo Geld ausgegeben wird, hast du immer, ja, dafür könnten 3 Kindergärten oder 4 Schulen gebaut werden oder 3 Rasenplätze oder 4 Spielplätze und es wird so viel Geld verschwendet, aber immer nur beim Fußball kommen sie dann raus und sagen, das ist jetzt nur mal wirklich Geldverschwendung. Das ist so ein bisschen freudlos und das sollten sie in Oldenburg dann doch eben möglichst umsetzen, dass sie bald in einem neuen Stadion spielen. Liebe Freunde, ich kann doch nur noch
Glücksrad
kurz
drehen. Glücksrad drehen.
Für die Materialkosten, die dieses Glücksrad hier gekostet hat, hätten wir auch 3 Kindergärten bauen können. Haben wir aber nicht gemacht. Wir haben dieses Glücksrad, dass jedes Mal einen frischen, neuen, x-beliebigen Verein zieht. Und das werfe ich jetzt mal an.
Los damit!
Ach. Ich lese einen Vereinsnamen, den ich in meinem Leben noch nicht gelesen habe. SC Eltersdorf.
Was ist das?
SC Eltersdorf. Wollen wir nicht einen Verein nehmen, den es wirklich gibt? SC Eltersdorf. Nee, obwohl, ich gucke gerade. Nee, Moment. SC Eltersdorf. Bayernliga Nord Tabellenführer gerade. SC Eltersdorf.
Oh, dann haben wir endlich mal einen Verein gezogen, den niemand kennt.
Die haben sich selbst aus Glücksrad geschrieben.
Hallöchen.
Das ist ja Zufall. Nee. Zufall gerade heute.
Gibt's doch
ne?
nicht.
SC Eltersdorf.
Ja.
Gut. Bevor wir uns übrigens verabschieden, was ja jetzt fällig wird, weil du musst dein Hotelzimmer räumen und Frimpong muss auch weg. Ich habe noch ein bisschen Erotik ganz kurz. Ich habe nochmal nachgeschlagen nach dem 4:0 von Arminia Bielefeld in München. Das war 1979. Vor 11.000 Zuschauern im Olympiastadion. 2 Tore Norbert Eilenfeld, der auch in der Kicker-Elf des Tages war. Otto Rehagel war Trainer und Otto Rehagel blieb auch Trainer bis zum Saisonende, obwohl Arminia Bielefeld dann wie alle anderen Neulinge auch abstieg. Also die 3 Neulinge sind wieder abgestiegen. Und Arminia Bielefeld bemerkenswerterweise durch ein 0:0 zu Hause auf der Alm gegen den HSV, der damit gleichzeitig sein Meisterstück machte. Dadurch hatten sie dann praktisch keine Chancen mehr am letzten Spieltag und haben dann auf Schalke verloren und sind dann abgestiegen.
Ach, Meine Güte. Ja, man kann uns darauf hinweisen, dass das auch das Jahr war, in dem Stefan Hallberg seinen Live Garrett I Was Made for Dancing einen Coversong vorgestellt hat mit Wer wird deutscher Meister? Hahaha HSV. Und ich habe nämlich nur einen Ausschnitt aus der aktuellen Schaubude gesehen, der in Bonn aufgenommen wurde. Und Stefan Hallberg, der Sänger aus Hamburg, der sang dann Wer wird deutscher Meister? Hahaha HSV. Und das hat niemand mitgeklatscht. Und Stefan Hallberg war total entsetzt und dachte, was ist das denn hier? Aber das war natürlich Einzugsbereich des 1. FC Köln. Deswegen hätte er den dort nicht unbedingt dort darbieten müssen. Aber später auf der Meisterfeier des HSV wurde das dann wohl umjubelt. Liebe Freunde, nächste Woche sind wir wieder da und wissen dann auch, ob der FC Bayern möglicherweise in ein tiefes Tal gefallen ist. Könnte ja auch sein, dass das jetzt eine Niederlagenserie angefangen hat und Serge Gnabry dann Lügen gestraft wird, weil er sagt, wir müssen uns überhaupt nicht mehr überlegen, ob wir in irgendeiner Krise sind. Kann ja auch sein.
Die spielen mal gegen den FC St. Pauli.
Achso,
na ja, kurz erwähnen.
Na, danke
schön. Gut, aber kann ja sein. Kann ja trotzdem sein.
Kann ja trotzdem sein. So,
gut, ihr Lieben.
Tschüssi. Mach's gut.
Nächste Woche.
Bis dann. Ciao.
Tschüss. Also in diesem Sinne, bleib's gesund. Alles Gute und bis demnächst. Danke.
Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag von RTL Plus. Unser Redakteur im Studio heißt Tim Pomerenke, Audioproduzentin und Sprecherin Henny Koch. Und am Mikrofon saßen bei Zeigler und Köster, wenig überraschend, Arndt Zeigler und Philipp Köster.